Wir sind ja in einer längeren Predigtserie zum Thema Lobpreis. Wir haben verschiedenste Sachen schon gehört und gesehen, haben die Begriffe zusammen angeschaut, haben gemerkt, dass Lobpreis eigentlich immer etwas ist, was etwas mit unserer Körperhaltung auch zu tun hat. Sei es die Hände erheben, sei es stehen, sei es knäulen, sei es jubeln, sei es schreien, sei es klatschen, sei es auch still sein. Einfach vor Gott zu sein. Wir haben gemerkt, letztes Mal, dass es um Dankbarkeit geht. Dahinter hat er noch einmal die ganze Wand voll bunten Post-it-Zettel. Das sind alles Dankesanliegen drauf, die wir im letzten Gottesdienst haben aufgeschrieben. Darf man es noch ergänzen? Es hat noch Zettel dahinter, dürft ihr dort noch Sachen ergänzen, wenn ihr wollt. Und wir haben gemerkt, das ist interessant, auch von den hebräischen Begriffen her, dass oft Danken und Loben synonym gebraucht werden. In unserer deutschen Übersetzung heisst es oft mal danken, wenn in Hebräisch ein Wort ist, das man als Loben könnte übersetzen könnte. Also wenn wir Gott danken sagen, tun wir ihn auch loben. Das hat mich sehr berührt. Und wir möchten heute einfach nochmal so einen Überblick noch einmal geben. Was ist überhaupt Lobpreis? Warum hat uns Gott das Geschenk von Lobpreis gegeben? Und wir haben noch einmal eintauchen in ganz grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema. Gott hat uns Menschen von Anfang an zu seinem Bild geschaffen und uns Autorität geschenkt, über die Erde zu herrschen. Und hat uns einfach einen Anteil gegeben und nehmen an dem, wie er ist. Wir lesen das ganz am Anfang von der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Also das war Gottes ursprüngliche Idee, den Menschen so zu schaffen, wie er ist. Das heisst nicht, dass wir gleich aussehen, wie Gott aussieht. Gott ist Geist. Also das heisst, der Mensch ist von seinem Wesen her auch Geist. Das ist das, was er vom Tier unterscheidet. Der Mensch ist auch noch Seele. Der Mensch ist auch noch Körper. Das ist er auch, das sind Tiere auch. Aber der Mensch ist das Ebenbild. Also das heisst, er hat die Möglichkeit, mit Gott von Geist zu Geist zu kommunizieren. Im Hebräerbrief ist es noch etwas anders ausgedrückt. Ich lese auch noch die. Stell vor, Hebräer 2, Vers 6 bis 8. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denken und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest? Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Das ist das, wie Gott der Mensch gedacht hat. So zu sein, wie er ist. Das heisst kreativ sein. Das heisst, die Erde können zu beherrschen, nicht auf eine negative Art zu unterdrücken, sie auszubüten, sondern sie zu verwalten. Als Söhne und Töchter in seinem Reich zu sein. Gott hat von Anfang an Familien im Kopf gehabt. Hat er vielleicht auch geachtet, die Redewendung, oder? Wir wollen Menschen machen nach unserem Bilde. Da ist Gott nicht irgendwie schizophren, wenn er das sagt. Ihr merkt es auch von, sondern da ist von Anfang an die Dreieinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und die Menschen, die in die Familie von Gott sollen, reingenommen sein und Teil sein von dem, wo Gott ist und was er macht. Das ist das, was Gott sich von Anfang an gewünscht hat, dass er in einer persönlichen, engen Familienbeziehung mit uns Menschen steht. In einer Geist-Geist-Beziehung. dass wir so mit ihm zusammen sein können. Und alles, was Gott geschaffen hat, das hat eine bestimmte Ordnung. Das hat gewisse Prinzipien. Nach dem funktioniert nachher alles. Und es ist wichtig, dass wir die Prinzipien von Gott kennen. Die Bibel braucht da manchmal verschiedene Wörter dafür, weil sie die Prinzipien vom Reich von Gott, wie er es geschaffen hat, beschreibt. Das kann mal sein, dass es von Ordnung die Rede ist, es kann sein, dass es von Gebot die Rede ist, es kann sein, dass es von einem Gesetz die Rede ist, es kann sein, dass... Was gibt es noch so für Begriffe? Es gibt verschiedene so Begriffe, wo Gott seine Ordnungen erklärt und immer wieder die Verheißung gibt, wenn ihr nach diesen Ordnungen, nach diesen Geboten lebt, dann geht es euch gut, dann seid ihr gesegnet. Und das ist ja ganz normal, oder? Wenn wir das jetzt in unsere normale Umwelt hineinschauen, oder? Wenn du irgendein Haushaltgerät kaufst, dann hat das eine bestimmte Funktion. Und das funktioniert dann richtig und gut, wenn du das so anwendest, wie es der Hersteller gedacht hat. Und nicht anders. Und für das gibt jeder Hersteller eine Gebrauchsanweisung mit, um zu erklären, so müsst ihr das Gerät handhaben, damit es das Maximum von dem, was dazu geschaffen ist, das maximale Potenzial kann entfalten. Und genau gleich ist es bei uns auch, oder? Gott hat uns seine Ordnungen gegeben, damit wir unser maximales Potenzial können entfalten können. Das fühlt sich für uns vielleicht manchmal wie eine Einschränkung an, wenn man gewisse Sachen nicht machen soll. Aber das sagt Gott nicht, weil er uns etwas nicht gönnen, sondern weil er weiss, dass wir Schaden nehmen würden, wenn wir das machen würden. Oder du kannst mit einem Glätteisen. Kannst du auch einfach das Badwasser heizen? Das macht dich schliesslich auch warm. Ja. Also, ich habe es jetzt selber noch nie ausprobiert, aber ich bin sicher, das Badwasser, das würde früher oder später warm, einverstanden. Aber die sind auch einverstanden, dass das Glätteisen nicht dazu geschaffen ist, Badwasser zu heizen. Ob schon das Glätteisen ja Hitze erzeugt. Warum nicht auch Wasser zu erhitzen? Aber es könnte eben auch sein, wenn man das ins Badwasser eintaucht, dass irgendwo Wasser herläuft, wo es nicht herlaufen sollte, wo das Glätteisen nicht gemacht ist, für eintaucht zu werden, sondern für oben drauf gebügelt zu werden und dass es einen Kurzschluss gibt und dass entweder das Glätteisen verjagt oder noch dümmer, wenn du noch die Finger drinnen hast, dass der Gehörig putzt und ganz sicher nicht die Sicherung rausgeht. Also es nimmt Schaden, wenn wir etwas nicht so brauchen, wie es gedacht wäre. Ob schon ja, so unmöglich wäre, kann es das Gerät Schaden leiden, Menschen können Schaden leiden, so ist es mit uns auch, mit uns Menschen. Wenn wir unser Leben nicht so leben nach den Ordnungen von Gott, wie er es gedacht hat, können wir Schaden nehmen. Und das möchte Gott nicht, darum gibt er uns seine Ordnungen. Und das Zweite ist, Gott hat alles, was er geschaffen hat, in eine Umgebung hinein gestellt. Und die Umgebung ist wichtig, damit es eben richtig funktioniert. Ein Glätteisen ist eben nicht gedacht, für ein Badwasser einzutauchen, sondern ein Glätteisen, die Umgebung von einem Glätteisen ist an Luft und seine Funktion ist, dass es Wäsche glatt machen, die verrumpelt ist. Das ist die Idee von einem Glätteisen. Und die Idee von einem Schiff ist, dass es auf dem Wasser schwimmt. Wenn du ein Schiff hinten am Auto anhängst und über die Autobahn so schleifst, dann fährt das so. Aber du musst es dann auch nicht am Neuenburgersee hinten wollen, in den See tun und dir staunen, wenn es dann auch nicht absauft, weil der Hunger nachher alles aufgeschürft ist und es nachher Löcher hat. Also alles, was geschaffen ist, braucht auch eine Umgebung, die drin sich entfalten kann, wo es drin richtig ist. Und so hat Gott seine Schöpfung gemacht. Gott hat das Meer gemacht und hat Luft gemacht. Hat Umgebung geschaffen. Und erst nachher, nachdem er die Umgebung geschaffen hat, hat er die Lebewesen dort drin gehabt, die dort drinnen leben können. Er hat nicht zuerst die Fische geschaffen und dann gedacht, oh, ist das noch blöd, jetzt sollten wir irgendwie noch Wasser haben. Das ist noch schnell. Er hat nicht zuerst Vögel geschaffen und gemerkt, ups, ist ja noch gar keine Luft rum. Sondern er hat eine Umgebung geschaffen und er hat in diese Umgebung rein seine Geschöpfe platziert, wo für sie das die ideale Umgebung ist. Fische gehören in Wasser, Vögel gehören in Luft, Landtiere gehören aufs Land, da muss zuerst Land da sein. Pflanzen gehören in den Boden, da muss zuerst Boden da sein, dann können die wachsen, können sich die entfalten. Das scheint jetzt alles ganz logisch, gell? Aber es ist wichtig, dass man das sieht. Gott schafft eine Umgebung und er tut das, was er geschafft hat, in diese Umgebung hinein. Und wenn es dort nach seinen Ordnungen funktioniert, kann sein maximales Potenzial, das reingelegt ist, entfalten. Und genau gleich ist es beim Menschen. Was ist jetzt die Umgebung, die Gott für den Menschen geschaffen hat? Jetzt darf man etwas sagen.
Familie,
ja. Weiter. Es ist die Umgebung, wo Gott den Mensch hineingesetzt hat.
Arbeit.
Das ist erst später gekommen. Aber Arbeit gehört sicher auch dazu, ja.
Schöpfung, also Natur.
Natur, ja. Also, wir sind auf dem Land daheim, ja. Aber es gibt noch einen speziellen Ort, den Gott geschaffen hat für den Menschen.
Himmel.
Der Himmel? Was ist der Himmel? Genau, das ist der Ort von seiner Gegenwart. Wo ist der? Jetzt wird es langsam spannend. Wo ist jetzt eigentlich der Himmel genau? He? Wie im Himmel, so auf Erden. Jetzt kommen wir langsam näher. Also wo hat Gott Adam und Eva hergetan? In Garten. Also, wie hat der geheissen, der Garten? Eden. Und was bedeutet Eden? Das ist eine kleine Wiederholung, ihr merkt es. Es hat eine Bedeutung Eden. Wisst ihr es noch? Wenn wir dann da Mann-Frau hatten, Eden bedeutet Eden. Das ist ein schwieriges hebräisches Wort, das man nicht ganz eindeutig zuordnen kann. Es bedeutet eigentlich Freude, Wohlgefallen, können aufleben, aber es hat ganz viel zu tun mit der Gegenwart von Gott. Eden ist eigentlich der Ort von Gottes Gegenwart. Und das ist das Umfeld, wo Gott den Menschen reingesetzt hat von Anfang an. Als sein Ebenbild in Garten Eden, also als sein Ebenbild in seine Gegenwart. Und wir lesen dort, dass Adam und Eva in dieser Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, in dieser Herzensgemeinschaft, in dieser familiären Gemeinschaft, in dieser Geist-zu-Geist-Gemeinschaft. So, das ist das Umfeld. Das ist das Umfeld und die Funktion, wie der Mensch sich optimal entfalten kann und in sein optimales, maximales Potenzial hineinkommen kann. Und wenn wir in einer falschen Umgebung sind, dann stellen sich eben Fehlfunktionen ein, die zerstörerisch sind. Und ihr wisst, dass eine Katastrophe passiert ist in der Menschheitsgeschichte, die man auch Sündenfall nennt, wo etwas von dieser Umgebung verloren gegangen ist. Und was genau ist jetzt verloren gegangen? In dem Moment, wo sie von dieser Frucht, von der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Sie mussten etwas müssen verlassen. Es ist sozusagen das Geschöpf Mensch aus seiner optimalen Umgebung herausgenommen worden. Nämlich aus der Gegenwart von Gott. Die haben sie verloren. Wo sie aus dem Paradies rausgehängt wurden, aus dem Garten Eden rausgehängt wurden, haben sie die Geist-Geist-Beziehung zu Gott verloren. Sie haben die Familie verloren. Und sie haben Gottes Gegenwart durch das verloren. Und es ist, sind nachher ständige Fehlfunktionen sind die Folge gewesen. An denen leiden wir noch bis heute. Das ist das Problem, das wir in der ganzen Welt haben. Menschen funktionieren nicht so, wie sie gedacht wären, weil sie nicht im richtigen Umfeld sind und weil sie die Ordnungen von Gott nicht mehr kennen. Das ist wie ein Gerät, das man für etwas geschaffen hat und es ist am falschen Ort und es weiss niemand recht, wie es funktioniert. Und man probiert dann irgendetwas und so ein bisschen etwas zu laufen bringt man meistens noch. Es bewegt sich noch ein bisschen. Es lebt irgendwie noch ein bisschen. Man murkst sich irgendwie durch. Merkt aber gleich immer wieder, ist da früher oder später wieder vor einem Scherbenhaufen. Und für das ist Jesus Christus auf die Welt gekommen, um das Problem zu lösen. Weil Gott hat von Anfang an den Wunsch gehabt, mit seinen Menschen wieder in die Herzensgemeinschaft, in die Geistesgemeinschaft, in die familiäre Beziehung zurückzukommen und wieder seine Gegenwart mit uns zu teilen. Das einzige Problem war, Gott ist ein heiliger Gott. Und ein heiliger Gott kann sich nicht mit unheiligen, mit unreinen Menschen vermischen. Darum hat er Cheruben vor das Paradies, vor den Garten Eden stellen, wo das rückwärts sozusagen versperrt haben. Also das sind Engel, Cheruben sind eine spezielle Art von Engeln, die den Weg zurück zum Garten Eden, zurück zum Baum vom Leben versperrt haben. Also kannst du dich anstrengen, wie du willst. Früher oder später bekommst du es mit so einem Engel zu tun, wo dir den Weg versperrt. Da kannst du noch so ein gutes Leben leben. Da kannst du noch so manches Vater unser beten. Da kannst du noch so viel spenden. Da kannst du noch so viel in der Bibel lesen. Da kannst du noch so viel religiösen Eifer an den Tag legen. Du, Gott ist nicht mehr zugänglich. Und die Engel versperren den Weg. Und das ist nicht nur zum Schutz von Gott, sondern schon zum Schutz von uns. Wir haben mehrere Bibelstellen, wo Gott sagt, wenn ihr euch mir nachet, dann müsst ihr sterben. Das haben sie da, zur Zeit von Mose, haben sie das ein paar Mal erlebt, solche Storys. Also es ist ein heiliger Gott. Und dass wir wieder heilig werden können, braucht es ein Opfer, braucht es eine Reinigung. Und das hat Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht. Er war der Sohn. Er war der, der wieder Geist zu Geist Kommunikation mit Gott hatte. Er ist der, der den Preis gezahlt hat, dass unsere Sünden vergeben werden und dass wir wieder hergestellt werden in den ursprünglichen Zustand von der Sündlosigkeit und in die Gegenwart von Gott zurückkommen und dass wir lernen, die Ordnungen von dem Gott in unserem Leben wieder anzuwenden. Das ist der Wiederherstellungsprozess. Kolosser 2, Vers 13 lesen wir Folgendes. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Im Römer 5 lesen wir das noch von einer anderen Art. Römer 5, Vers 6 bis 10. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren, und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen bewies uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Das sind Wahrheiten, die wir irgendwie kennen, bekannt sind. Vieles war jetzt ein bisschen Wiederholung, ein bisschen Basics, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber es ist mir gleich wichtig, dass wir einfach den Gesamtprozess noch einmal wie vor Augen haben. Und Römer 5, Vers 5, das ist gerade der Vers vorher, dort heisst es: Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also die Wiederherstellung von dem, was verloren gegangen ist, ist durch Christus wieder geschehen. Durch sein Blut sind wir gereinigt. Er hat wieder Gefäße aus uns gemacht, die wieder in diesen Ordnungen funktionieren können, die er gedacht hat. Er hat die Fehlfunktionen sozusagen beseitigt und hat auch die Umgebung, die wir drin uns entfalten können, wiederhergestellt, nämlich seine Gegenwart. Wir können in seiner Gegenwart sein. Durch was können wir in seiner Gegenwart sein? Durch den Heiligen Geist, weil sein Geist in uns innen wohnt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist sein Geist. Das ist Gottes Geist, der jetzt in dir, in mir lebt, der in mir wohnt. Er hat Wohnung genommen in dir, in mir. Und da, wo er wohnt, da ist seine Gegenwart. Also da, wo der Heilige Geist unser Leben regiert, da ist seine Gegenwart. Diejenigen sind Söhne Gottes, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Jetzt kommen wir so ein bisschen den Punkt, jetzt habe ich schon gemerkt, dass es so manche Momente gibt, wo das Gefühl, ich bin nicht so geleitet vom Heiligen Geist. Mal so schwache Minuten.
Vielleicht auch zwei, drei
Stunden. Also bei mir ist das so, sorry. Ich habe gemerkt, das ist genau der Punkt, oder? Wir sind wieder geboren. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Uns ist vergeben. Wir sind in die Familie hineingerufen worden. Wir sind die Söhne und Töchter. Und trotzdem tun wir uns manchmal noch schwer, in diesen Ordnungen zu leben. Und haben wir manchmal Neigung noch in unseren alten Ordnungen, die wir von unserem Leben, bevor wir Christus kennt haben, noch dort drin rumdümpeln. Nach eigener Weisheit, nach eigener Kraft, nach eigenem Gutdünken, nach eigenem Maßstab. Und merken immer wieder, dass es ja nicht so gut rauskommt. Dass die Fehlfunktionen manchmal eben gleich noch da sind. Ob schon eigentlich alles da wäre. Also was unsere Herausforderung und unsere Verantwortung ist, ist eigentlich die, wo wir immer wieder dazu aufgerufen werden und aufgefordert werden, lebt das heiliges Leben. Gebt dem Heiligen Geist Raum. Jetzt, wie geben wir dem Heiligen Geist Raum? Da kannst du jetzt etwas machen. Ja, dem, dass du vor dem Fernseher hockst und den Krimi schaust, gibst dem Heiligen Geist eben nicht Raum. Da gibst du Mord und Totschlag, Neid und Eifersucht Raum. Und alles, was du dir anschaust. Wie gibst du dem Heiligen Geist Raum? Durch die Bibel lesen.
Das Wort von Gott ist unser Brot.
In dem, dass wir uns auseinandersetzen mit der Wahrheit, mit dem Wort, mit den Ordnungen, wird der Geist in uns innen geweckt. Was noch?
Bei mir ist es
Sprachengebet. Sprachengebet. Haben wir das letzte Mal angeschaut. Das ist 1. Korinther 14, Vers 4. Wir lesen das noch gleich einmal, weil es so schön ist. 1. Korinther 14, 4. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Und ein bisschen weiter hinter 1. Korinther 14, Vers 14 steht nachher über das Sprachengebet. Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Aber ich verstehe nicht, was ich rede. Der Geist betet in mir. Der Geist von Gott betet in mir, wenn ich in Sprachen bete. Das heisst, es gibt dem Geist von Gott Raum in mir. Darum sagt der Paulus so, wenn ihr in Sprachen betet, dann erbaut ihr euch selber. Das ist die einzige Gabe, die ihr nur selber erbaut und die den anderen nichts nützt. Außer es gibt eine Auslegung. Dann nützt es dann wieder allen. Darum sagt der Paulus, es wäre mir viel lieber, ihr würdet alle prophetisch reden, dann hätten auch noch alle etwas davon, als wenn ihr einfach in Sprachen redet oder in Sprachen singt, was ihr dann auch noch kommt. Was soll ich also tun? Ich werde beides tun. Ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen und ich werde in Worten singen, die ich verstehe. Also man kann, da haben wir auch gesehen, da gibt es beides, das Singen im Geist. Das ist dann etwas, was wir wieder zusammen machen können. Aber es ist gleich für dich. Aber was wir gemeinsam machen können, muss auch nicht der andere verstehen. Das muss auch nicht unbedingt ausgelegt werden, weil es etwas für dich ist. Also durch das Sprachengebet, durch das Lesen vom Wort von Gott, durch was geben wir dem Heiligen Geist Raum? Bitte, ihn einzuladen.
Mit Gott zu reden.
Wenn wir mit ihm reden, wenn wir beten, ja. Was gibt dem Heiligen Geist Raum? Ja, natürlich, in dem, dass wir ihn loben und ihn preisen. Jetzt sind wir beim Thema zurück, oder? Spürt ihr den Bogen? Das gibt dem Heiligen Geist Raum, wenn wir sagen, wer er ist. Wenn wir seine Güte proklamieren, wenn wir Wort Gottes rezitieren, proklamieren, aussprechen, zu unserem eigenen Wort machen, wenn ich über mir selber sage, wer ich bin in seinen Augen, nicht wer ich jetzt denke, was die anderen gesagt haben, was vielleicht könnte sein. Merci Daniela für das Zeugnis und mit Minderwertigkeit. Oder? Ich hatte etwas riesen Problem in meinem Leben. Ich kann meine Schwester schon bezeugen. Ja, das müssen wir leiden, jahrelang. Wenn du so immer das Gefühl hast, ja, ich bin nichts, mich fragt niemand, ich bin nicht erwünscht und meine Meinung zählt eh nicht. Was ist das für ein Verlügen? Das sind alles Lügen, die ich glaube. Das sind alles Fehlfunktionen, die daraus wachsen. Und durch das Erkennen von Wahrheit wird das nicht einfach plötzlich anders. Sondern jetzt kommt der Umgestaltungsprozess. Jetzt muss der Geist Raum haben in mir, dass ich nicht nur in meinem Kopf verstehe, dass ich wertvoll bin, dass ich angenommen bin, dass ich geliebt bin, dass ich gehört bin, dass ich eine Berufung habe, dass ich gesetzt bin von diesem Gott, etwas zu bewegen in dieser Welt, sondern ich muss mir das selber verinnerlichen. Das muss zu einem Teil von meiner Identität werden. Und für das braucht es, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Dass ich dem Heiligen Geist Raum gebe, dass er mir die Wahrheiten sagen kann, dass ich mir im Wort von Gott aussetze, dass ich mir der Predigt aussetze. Predigt ist nicht nur das, was am Sonntagmorgen hier stattfindet. Predigt ist einfach das verkündigte Wort, das kannst du dir auch selber verkünden. Du kannst laut die Bibel lesen. Hättest du schon gemerkt, dass es ein Unterschied ist, ob du laut oder leise die Bibel lesest? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das baut mich derart, wenn ich mit meiner Bibel durchs Wohnzimmer laufe und laut mir die Worte von Gott vorlese und sie mir selber zusprechen. Das kann schon. Das ist auch eine Verkündigung. Und was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk, das Gott uns macht, dass er uns Lobpreis und Anbetung gibt als ein Werkzeug, für das wir seinem Geist umgeben können, dass wir in seiner Gegenwart sein können. Epheser 5, Vers 19 heisst es: Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das steht da in Gefäßform, Freunde. Das ist nicht das. Wäre jetzt noch nett, wenn man vielleicht zwischen auch nochmal könnte. Nein. Sonst, also ich lese nochmal den ganzen Vers. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. In euren Herzen wird Musik sein zum Lob von Gott. Hat das schon mal erlebt? Das ist nicht etwas, was du machst, Respekt. Das ist ein Erfolg. Ja, das eine ist ganz extrem eindrücklich und intensiv erlebt. Und ob das glaubt oder nicht, das war in einer völligen, unheiligen Atmosphäre, wo keine anderen Christen herum waren als ich, Luther, Gottlose. Es klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Es war in der Schweizer Armee. Aber die schon mal in der Schweizer Armee waren, die wissen, wie das dort manchmal zuhergeht, mit Saufgelage am Abend und geflucht wird und Heftchen, die umgegeben werden und so weiter. Es ist nicht immer wirklich eine so eine heilige Atmosphäre. Und ich weiss noch, ich habe mich dort auf den Weg vorbereitet, ich habe gefastet, ich habe gebetet und gesagt, ich wollte einfach in deiner Gegenwart sein. Versteht ihr? Und jetzt kommt das Geheimnis. Gottes Gegenwart ist jetzt wo genau? Da. Du kannst Gottes Gegenwart erleben inmitten von einer äußerlich gesehen, überhaupt nicht in der heiligen Atmosphäre. Weil du selber der Tempel bist, weil du selber der Ort von seiner Gegenwart bist. Und ich kann mich wieder erinnern, wie ich dort aufgewacht bin am Morgen, und das ist genau das, was hier geschrieben ist. Das war das Lied in meinem Herz. Da war der Lobpreis einfach da. Und ich bin mit einer so einer Freude in den Tag hineingegangen. Ja, die Leute alle derart geliebt, das hat die komplett überfordert. Die haben gemeint, ich bin ich. Die haben das nicht so können packen, aber ob das glaubt oder nicht, es hat sich, also mindestens einer hat sich dann für das, nicht dann, aber ein Jahr später, dann für Jesus entschieden. Das ist schön, das hat mir dann einen Brief geschrieben, sogar mal. Das war ein schönes Erlebnis. Das ist nicht einfach so ein Eintages. Wir haben den Weg gehabt, ist 3 Wochen gegangen. Wir müssen uns mal vorstellen, jeden Tag bin ich mit diesem Lied in meinem Herz erwacht. Und das hat nicht aufgehört. Und es war da. Und ich meine, ich bin überhaupt kein Militärfan. Mir hat das ehrlich gesagt total angegurkt, überhaupt dorthin zu gehen. Aber wenn du so merkst, du bist ein Gesandter, du bist ein Gesegneter, du bist gesetzt für dort Licht und Salz sein, was dort für Gespräche abgegangen sind. Was dort für. Das ist abartig, oder? Und das ist einfach meine. Ich hoffe jetzt nicht, das ist nicht das einzige Erlebnis, das so ist, und dann war es einfach am intensivsten. Und das hätte ich mir nicht gegeben. Das ist das Lied in deinem Herz. Und dann bist du der Ort von seiner Gegenwart. Und das längt, verstehst du? Im Garten Eden war keine Lobpreisband, die du irgendwo noch eine halbe Stunde lang die irgendwie so in Stimmung bringen, dass du dann irgendwie die Gegenwart von Gott erlebt hast. Das war nicht nötig. Lobpreis ist nicht nötig. Die Gegenwart von Gott ist nötig. Aber Lobpreis bringt uns in die Gegenwart von Gott. Es ist ein Werkzeug, dass der Heilige Geist Raum in unseren Herzen überkommt und dass die Gegenwart von Gott nachher da ist. Kolosser 3, Vers 16. Wie ist der? 3, Vers 16. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr immer was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Da haben wir wieder, noch eins, das ist fast das Gleiche, was wir vorher schon gelesen haben. Das Zusammenspiel, gebt einem Geistraum, gebt einem Wortraum. Ermutigt euch mit geistlichen Liedern, mit Lobgesang, mit Psalmen und danket dem Gott. Das ist das, was in dir innen dem Heiligen Geist Raum gibt. Psalm 22, Vers 4 heisst: Gott wohnt unter den Lobgesängen Israels. Da wohnt Gott in seinem Lobpreis. Also, für das du in dein Potenzial kannst finden. In deinem maximalen Potenzial musst du in einer Umgebung sein von der Gegenwart von Gott. Und du musst die Ordnungen von Gott kennen und danach leben. Die zwei Sachen. Und dann steht einem erfüllten Leben nicht mehr im Weg. Und noch etwas für die Singles. Adam ist in der Gegenwart von Gott gewesen und in den Ordnungen von Gott gewesen, bevor er die Eva hatte. Also du kannst auch die Fülle vom Leben haben, ohne Ehepartner. Aus erfülltes, gesegnetes Leben haben. Ich sage damit nicht, dass es nicht auch gut ist, zu heiraten. Ja, das hat Gott auch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Das schon auch. Aber es ist wichtig, dass wir nicht dieser Lüge verfallen, mein Leben ist erst dann, kann erst dann gesegnet sein, kann erst dann erfüllt sein, wenn ich meinen Partner endlich gefunden habe. Vorher dümpel ich halt irgendwie etwas vor mir hin. Das ist nicht wahr. Das gilt auch für alle Geschiedenen und für alle Verwitweten. Unser Glück, unsere Berufung, unsere Bestimmung, unsere Erfüllung ist nicht abhängig von unseren familiären Umständen. Das wäre sonst eine Tragödie. Da wären ganz, ganz viele Leute zum Unglück verdammt, sozusagen. Aber du hast so oder so eine geistliche Familie. Oder die Geschiedenen, oder die Verwitweten, oder die Singles. Und die geistliche Familie, die ist wichtig. Umso wichtiger wird, wenn du keine natürliche hast, dass du dort die Gemeinschaft, die Jüngerschaft, das Korrektiv annimmst und suchst. Und dich auch dort eben lässt, ermutigen lässt, herausfordern lässt, schleifen. Gell, es hat immer wieder viele Versuche gegeben, von menschlicher Seite die Gegenwart von Gott wiederherzustellen. Ich habe das vorher schon ein bisschen erwähnt, Gott hat da eine Regel geschoben, hat die Engel da als Wachvortrag geschoben, gestellt. Das ist übrigens so das Bild von der Bundeslade. Dort sind die beiden Cherubenengel, die mit ihren Flügeln sich in der Mitte berühren, die eigentlich die Gegenwart von Gott, die dort über dieser Bundeslade ist, beschützen. Und der Hohepriester hat nur einmal pro Jahr der Längsreinigungsritual dort in das Allerheiligste überhaupt rein dürfen. Kein. Ja. Sure. Ja, Eden war einerseits tatsächlich ein lokaler Ort gewesen. Da kannst du heute noch hergehen. Es ist ein bisschen ungemütlich im Moment, weil sie Krieg haben. Das ist dort im Gebiet vom heutigen Irak. Zwischen Euphrat und Tigris. Das ist die Wiege der Menschheit. Das ist übrigens so wissenschaftlich belegt, dass dort tatsächlich Menschen sind hergekommen, die ersten Funden und alles, was man hat, ist aus dieser Zeit. Das ist der Ort äußerlich gesehen, aber es geht bei Eden eben nicht um einen äußerlichen Ort. Der könnte irgendwo gewesen sein. Sondern es geht um einen, das ist ein geistlicher Ort. Versteht ihr das? Eden ist zwar schon ein lokaler Ort auch gewesen, aber das Vertreiben aus Eden war nicht eigentlich, jetzt haben sie einfach aus diesem Gebiet raus müssen. Und halt auf der anderen Seite des Euphrat, da ist jetzt halt nicht mehr von selber gewachsen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, sie sind aus der Gegenwart von Gott rausgetreten. Das war das Problem. Und haben im Schweissen ihr Angesicht jetzt selber müssen krampfen. Also das heisst, Eden... Die Gegenwart von Gott ist wo heute? Ja, nicht. Da, wo wir sind, das wäre schön, ja, wenn es immer so wäre. Da, wo der Heilige Geist in uns regiert. Da, wo die Gegenwart von Gott in uns innen, oder wo der Heilige Geist in uns innen ist, da ist die Gegenwart von Gott, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist er gegenwärtig. Die Gegenwart von Gott heisst, Gott ist da, ist nah, ist verfügbar. Und ich habe, als wir da zu Malta in der Ferien waren, hatte ich mal einen Traum von einer Konferenz, wo wir in 14 Tagen gespielt werden haben. Und dort habe ich wirklich wieder den Eindruck gehabt, es geht genau um das. Dass Gottes Gegenwart da ist. Wisst ihr, die Referenten, die können erzählen und predigen, was sie wollen. Wir können da Lieder singen, gerade so on the move und was auch immer, das ist alles schön und recht und gut, aber wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, dann nützt das alles nichts. Wir können Gottes Gegenwart nicht erzeugen oder machen. Wir können sie erbitten und wir können uns selber als lebendige Steine, als Tempel von Gott zur Verfügung stellen. Wir können dem Geist Raum geben und dann fließt das Wasser. Die Versuche, eben selber die Gegenwart von Gott zu erzeugen, das sehen wir ja schon bei Kain und Abel, wo sie Altäre gebaut haben und Gott Opfer gebracht haben. Das sehen wir in der Stiftshütte bei Mose, wo man wie gemerkt hat, wir brauchen irgendwo einen Ort, wo Gott kann wohnen kann. Und Gott hat sich tatsächlich ja runtergelassen und ist ja tatsächlich nachher auch in diesen Orten irgendwie gewesen, aber es war immer temporär gewesen. Wo der Salomon Gott hat einen Tempel bauen, hat Gott ihm gesagt, was meinst du eigentlich, dass ich als Gott in einem Haus stehen kann oder will wohnen? Und Gott sagt dort dem Salomon etwas Prophetisches. Er sagt ihm dort, ich werde mir selber ein Haus bauen, wo ich werde drin wohnen. Nun, das ist genau das, was Jesus nachher aufnimmt, dort in diesem missverständlichen Satz, wo er sagt, ich werde vorangehen euch und werde Gott eine Wohnung bauen. Viele Leute meinen, Gott gehe in den Himmel und die uns dort irgendwie in ein 3-Sterne-Hotel vorbereiten. Das ist totaler Kabis. Was Jesus dort sagt, ist, ich gehe in den Himmel zu Gott, dem Vater, und mache es möglich, dass Gott wieder eine Wohnung hat hier auf der Erde. Und das bist du und du und du. Das geht Gott vorbereiten. Das geht Jesus vorbereiten, dass er wieder eine Wohnung hat. Und wir wissen, wo der Tempel gebaut wurde, wir haben die Geschichte gelesen, wo der Tempel eingeweiht wurde. Was ist passiert? wo die Sänger, die Trompeter in einer Stimme, wie es eine Stimme wäre, wie es eine Trompete wäre, in dieser Einheit war, in dieser Familienordnung war und dem Geist haben Raum gegeben. Was ist passiert? Gegenwart von Gott ist gekommen wie eine Wolke und die konnten nichts mehr machen, verstehst du? Wenn die Gegenwart von Gott da ist, dann hört alle Betriebsamkeit auf. Und das ist das, was wir brauchen. In unserem Leben. Und das ist das, was wir brauchen in 14 Tagen der Konferenz. Und ich möchte euch das einfach mitgeben. Es ist entscheidend, wie du an die Konferenz kommst. Bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist? Oder dumm ist schon einfach irgendwo in deinem Leben rum? Und lauer ist einfach klein und denkst schon mal schauen, was die da von Südafrika zu bringen haben. Versteht ihr? Wir machen einen Unterschied. Und auch das ganze Thema Lobpreis haben wir nicht zuletzt gehabt, obwohl ich merke, es ist wichtig, gerade für die Konferenz. Wir werden als Gemeinde das erste Mal in dieser Form rausstehen, raustreten, ein Zeugnis sein. Und nicht der Tamo Naido ist das Zeugnis, nicht der Franz Duplessis ist das Zeugnis, die Referenten, sondern wir alle zusammen, wir sind die Familie von Gott. Wir sind das Zeugnis. Wir sind die, die Atmosphäre prägen. Und es ist auch nicht das Lobpreisteam, das jetzt da tolle Lieder aussucht oder einübt, oder so, sondern es sind wir, die von Herzen die Lieder singen. Es sind die, die Gefäße, die der Heilige Geist soll, durch die Tür fliessen. Und wisst ihr, wenn der Heilige Geist durch euch fließt? Das gibt Bewegung. Schon mal einen Gartenschlauch angetragen und ihn nicht gehabt auf der anderen Seite. Hä?
Ja.
Was passiert denn da, Nevio?
Spritzt
es weg. Spritzt es weg. Wir haben mal probiert, unser Planschbecken aufzufüllen, den Schlauch hineingelegt, aufdrehen, dann hier so rund hineindrehen in den Becken, wie wild. Und irgendwann hat es ihn rauskatapultiert, du hast ja gerade den ganzen Garten, du musst aufpassen, dass du nicht nass wirst. Das passiert, wenn Power durch die Leitung durchfließt. Wenn Wasser durch, wenn Druck da ist. Und Jesus hat gesagt, aus eurem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, wenn der Geist von euch Besitz ergreift, wenn der Geist in euch fließt. Und vor dem haben wir manchmal ein bisschen Angst, dass die Besitzer da so ein bisschen rum. Amen. Lobpreis. Wir wollen wirklich einfach jetzt auch noch eine Zeit haben, wo wir einfach dem Gehörten noch einmal Raum geben. Und es ist mir wirklich auch wichtig, auch für die Konferenz, gebt euch in den Lobpreiszeiten voll drin. Steht auf, hebt eure Hände, rufen, proklamiert, macht euch verfügbar, lasst prophetische Worte fließen. Und Sprachengebet, lasst es zu. Hättest du nicht nie, und was ist jetzt, wenn da jemand ist, was ist jetzt, was steht und bla bla. Wir wollen dem Geist von Gott Raum geben. Amen.